Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Silvia Scherer begrüßen. Silvia ist Wegbegleiter für Wegbereiter. Sie begleitet Menschen und Unternehmen, die neue Wege gehen wollen. Dabei geht es vor allem darum, Klarheit zu finden. Klarheit darüber, wohin sie wollen, was sie besonders gut können und was ihnen wirklich wichtig ist. Denn nur wer innen klar und strukturiert ist, kann da draußen entschlossen und erfolgreich vorangehen. Silvia ist seit über 20 Jahren in den Themen Führung, Transformation und persönlicher Entwicklung unterwegs. Nach Start im Mittelstand und mehreren Jahren in der Beratung war sie über ein Jahrzehnt in Führungspositionen für die BMW AG aktiv, davon 3 Jahre als Expat in China. Mit ihrem eigenen Business fokussiert sie seit 2018 auf die Wegbegleitung von Führungspersönlichkeiten und mutigen Unternehmen, um mit ihnen gemeinsam einen Beitrag für eine positive Zukunft zu leisten. Silvia ist echt, unangepasst und entschlossen. Sie stellt die großen und tiefen Fragen und bleibt urteilsfrei, egal welche Antworten kommen. Sie spricht Klartext und sie steht für Gemeinschaft, denn die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen. Eine weitere Podcast-Episode aus dem sagenumwobenen Podcast-Studio in Mannheim-Seckenheim. Ist kein Witz, ich werde schon auf der Straße angesprochen. Ja, natürlich ist das ein Witz. Aber ich bin in meinem Podcast-Studio hier unterm Dach aus Mannheim-Seckenheim und begrüße heute Silvia Scherer. Liebe Silvia, wo erwische ich dich denn? Bist du auch in einem Podcast-Studio?
Ich bin tatsächlich im Büro an meinem Schreibtisch. Guten Morgen.
Guten Morgen. Und wo genau bist du? Ich glaube, in München bist du, gell?
In München. München, Schwabing West.
Von Mannheim, Seckenheim nach München, Schwabing und am heutigen Tage auch Geburtstagsgrüße nach München an meinen Schwager Thomas. Also, falls du das irgendwann mal hörst, lieber Thomas, hiermit bist du gegrüßt. Dann wissen wir auch, an welchem Tag wir das aufgenommen haben. Silvia, wir sind vernetzt worden von der lieben Jule Deges, die zu mir gesagt hat, als ich mit ihr in Berlin gesprochen habe, sag mal, Stefan, brauchst du noch Podcast-Gäste? Da habe ich gesagt, kommt drauf an, ne? Also, klassische Antwort, ne? Kennst du? Und da habe ich gesagt, kommt drauf an, wen hast du denn? Du musst dich unbedingt mal mit der Silvia Scherer unterhalten. Von der habe ich so viel gelernt. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Hast du eine Idee, was sie damit genau meint, Silvia?
Du liebes bisschen Shoutout an Jule. Du, keine Ahnung. Wahrscheinlich dachte sie so als Coach, weil Jule und ich haben uns über das Coaching-Netzwerk kennengelernt. Und ja, ich glaube, da zählen auch einige Fragen ab. Übrigens Grüße nach Monnem, weil ich habe in Mannheim studiert.
Ja, siehste, ja, Monnem ist, also sind ja hier etwas außerhalb in Seckenheim, aber ich habe eine Zeit lang auch in der Innenstadt gewohnt, kenne aber auch die andere Seite, nämlich in Ludwigshafen, da habe ich das ganze Personalthema studiert über mehrere Jahre, fühle mich aber hier jetzt seit 15 Jahren sehr, sehr heimisch und das als Nicht-Mannheimer, ne? Das hört man meinem Dialekt, nicht vorhandenem Dialekt vielleicht auch immer noch sehr an, das wird sich auch nicht ändern, mir sagen die Menschen auch hier, Stefan, lass das mit den Dialekten, mach dann lieber ein bisschen norddeutschen Slang, das ist authentischer und das soll es auch sein. Und das, was ich von dir, und das ist eine schöne Brücke, auch alleine an den Online-Auftritten von dir und das, was mir die Jule auch mitgegeben hat, ist dieses Authentische. Was glaubst du, was ist bei dir so authentisch und warum wirkst du so auf andere?
Ich weiß gar nicht, ob das immer so auf andere wirkt, aber ich glaube, auch ich habe in meinem Leben Phasen gehabt, wo ich mich verstellt habe, um dazuzugehören. Also es gibt ja diese Pole zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie, nach Echtheit, nach Authentizität und und dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Bindung. Und da bewegen wir uns ja immer hin und her. Und ich habe eine Zeit lang stark auf Zugehörigkeit gesetzt, bis ich gelernt habe, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, habe ich auch Zugehörigkeit, vielleicht aber zu einer anderen Gruppe, zu anderen Menschen.
Wie wirkt sich das aus? Hast du da ein Beispiel für uns, woran du wir das Ganze ein bisschen plastischer bekommen, dass wir es uns eher vorstellen können?
Ein Beispiel, wo ich gelernt habe, echt zu sein. Mhm. Ich kann dir sagen, wie es sich anfühlt, als ich mich nicht echt gefühlt habe.
Ja, oder so.
Oder als ich nicht echt war und mich trotzdem nicht zugehörig gefühlt habe. Zum Beispiel in der Jugend, wo ich viel mitgemacht habe und auch viel erlebt habe natürlich, was ich eigentlich gar nicht so wollte. Aber ich war zugehörig zu einer Gruppe. Das ist ja in der Zeit des Lebens ja auch immer sehr wichtig. Das hat sich mistig angefühlt, weil ich wirklich gemerkt habe, das ist nicht so meins. Also wer bin ich denn wirklich? Das ist diese Frage, die ja oft auch in der Jugend kommt, so wer bin ich denn eigentlich jetzt hier? Und das war eine lange Reise, zu sagen, ich will aber ich sein und wenn ich bin, kommen schon die richtigen Leute. Und das kann ich auch wirklich bestätigen, dann kommen die richtigen Leute. Aber es ist, man braucht ein bisschen Mut, zu sagen, ich bin jetzt einfach mal so, wie ich bin. Und übrigens, das ist mir auch nochmal wichtig, es gibt so verschiedene Stufen. Also ich mag diesen Satz nicht, ich bin halt so. Weil das ist sehr für mich sehr unreflektiert. Sondern sich wirklich zu fragen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wohin will ich mit meinem Leben, was sind meine Ziele, was kann ich gut? Das sind wichtige Fragen, sind wir übrigens schon mal im Coaching, um zu sagen, okay, vielleicht, wenn ich mir diese Frage so ein bisschen beantworte, dann bin ich ein bisschen stärker auf der Reise zu mir selbst. Also ich glaube auch nicht, dass irgendein Mensch jemals sagen kann, ich weiß jetzt genau, wer ich bin.
Darauf wollte ich gerade voll hinaus, Silvia, um dir jetzt die Frage zu stellen, wer bist du, ne? Oder auf die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist ja nicht, ich heiße Stefan, ich bin 38, ich bin verheiratet, ich habe eine 2-jährige Tochter. Das sind ja quasi nur Attribute, ne? von außen. Und das bin ja nicht ich, sondern da muss man tatsächlich auf eine Reise gehen. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und du sagst es, ich glaube, das hört sich jetzt schon leicht esoterisch an, ist es aber aus meiner Sicht gar nicht, weil Esoterik heißt ja frei übersetzt einfach nur zu sich selber finden, ne? Und das finden viele dann schon wieder zu sehr nach Klangschale und diese Themen. Aber ich glaube, bin bei dir, dieses Mutigsein, ne? Das ist einer so der absoluten Kernelemente in diesen Podcasts, weil der ja für Personaler und Personalerinnen zugeschnitten ist, dieses Mutige zu sich selber stehen. Ne? Das machen viele Personaler auch nicht und wundern sich dann oftmals in der Konsequenz, dass sie nicht beteiligt werden an Entscheidungen. Ne? Da sind wir wieder beim Zugehörigkeitsthema. Das kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, aber also ich kann ja nicht an allen anderen jetzt irgendwie rummäkeln und arbeiten. Das funktioniert ja auch zeitlich einfach nicht. Das ist ja völlig illusorisch, andere zu verändern. Sondern ich muss da ja bei mir selber anfangen und habe mich dann auch sozusagen auf den Weg gemacht. Aber aus meiner Sicht, das ist halt ein täglicher, wöchentlicher, jährlicher Struggle. Ne? Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Ich habe gerade, als du gesagt hast, die anderen zu verändern, kam mir dieser Satz, wenn du erfahren hast, wie schwer es ist, dich selbst zu verändern, kannst du ungefähr einschätzen, wie unmöglich es ist, andere zu verändern. Mhm. Das heißt, es bringt überhaupt nichts. Ich komme ja aus dem Hardcore-Business, da rumzurennen und zu sagen, ja, aber die sollen sich doch ändern oder die müssen doch das und das machen. Die müssen das doch so und so tun. Funktioniert nicht. Ich kann maximal ein Beispiel setzen, dass ich es anders mache.
Was meinst du mit Hardcore-Business?
Also ich kam drauf, weil du gesagt hast, mit Esoterik, ich bin weit ab von Esoterik, kann ja, also da gibt's wahrscheinlich genug Coaches, die das besser können und besser glauben als ich, aber ich war ja lange in einem Konzern, ich war davor, also 11 Jahre in einem Automobilkonzern, ich war 5 Jahre davor in einer Beratung, bevor ich studiert habe, habe ich noch eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich war immer im Business-Umfeld unterwegs, deswegen bin ich auch, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, viel mit Unternehmen in ihrer Transformation unterwegs. Aber, und das gebe ich gleich schon mal vorweg, eine Transformation im Außen, also in einem System oder in einer Organisation, funktioniert nur, wenn die Menschen in ihrem Innern sagen, ich gehe mit auf die Reise. Und das heißt, dass auch die Entscheider und die Beteiligten sich selber anfangen, mal zu fragen, was will ich denn? Wer bin ich denn hier? Ja. Will ich da wirklich mitmachen?
Und da sind wir jetzt nach einer fantastischen Herleitung eigentlich auch schon beim Kern des heutigen Themas, nämlich wie gelingt eine Transformation am Ende des Tages, dass sich alle anschauen und sagen, wow, wir haben das wirklich geschafft, weil vieles, was man auch liest, egal ob Literatur, LinkedIn-Beiträge, man unterhält sich mit erfahrenen Coaches, mit unerfahrenen Trainern, ganz egal, einmal völliger Querschnitt. Change oder Transformation heißt es dann immer, ist sozusagen der, um es mit Materia zu sagen, so der Endboss, ne? Warum auch immer. So, und ich bin ja in dem Business als HR-Architekt auch ein Stück weit jetzt mit meiner eigenen Firma We Like You auch da unterwegs und wir machen auch erste Erfahrungswerte und wir spüren auch als Externe von außen in ein System einzudringen, was ja über Jahre, Jahrzehnte beispielsweise schon irgendwie funktioniert. Es werden ja Umsätze gemacht, es werden Mitarbeitende bezahlt, scheint ja irgendwas zu funktionieren, aber irgendwie auch nicht perfekt. Und dann von außen nicht mit den Menschen zu starten, halte ich für vollkommen daneben. Deswegen starten wir auch immer mit einer Persönlichkeitsanalyse. Da kann man drüber denken, was man mag. Kann ich in einer anderen Episode auch nochmal etwas tiefer zu einsteigen. Aber das ist dann von innen heraus wirklich mit den Menschen anzufangen. Wie startest du solche Projekte, Silvia?
Absolut. Also bei mir ist das Gleiche. Ich glaube, dass es natürlich eine Transformation von Strukturen, Kulturen, Systemen etc. bedarf. Aber es wird nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht mitkommen. Deswegen, jetzt bin ich Coach, ein bisschen subjektiv da. Mhm. Aber ich glaube ganz fest dran, mit den Menschen zu arbeiten. Und ich habe bei Transformation, weil du gesagt hast, was macht, oder du hast, glaube ich, gefragt, wie gelingt oder was braucht es für eine Transformation? Ich habe letztens noch einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, da gibt es ja keine Silver Bullet, sondern die Transformation ist messy, das ist chaotisch, das kann man nur gemeinsam machen. Es gibt nicht die eine Roadmap, wo ich sage, und dann kommt ihr da hinten total heil und super raus. Sondern es ist ein Trial and Error. Und das ist, glaube ich, mühsam für Menschen, die jetzt sofort eine Lösung gewohnt sind.
Ja, das ist es tatsächlich. Und da sind wir dann bei den einzelnen Charakteren in so einem Change auch, ne? Was man ja mit einer Persönlichkeitsanalyse, viele sagen auch Persönlichkeitstest, was leider total misleading ist, weil wir Persönlichkeit am Ende des Tages oder Charakter nicht wirklich testen können, sondern wir können es halt nur auf einem Kontinuum abbilden, ne? Und dann gibt es halt verschiedenste Situationen, wie man sich dann auch anders bewegt oder auch nicht. Aber wie gesagt, das ist dann nur zu einem späteren Zeitpunkt mal in der Episode spannend. Wie schaffst du es, dass in einer Transformation alle wirklich das Warum dahinter auch verstehen? Also wie schaffst du es, dass die Leute wirklich sagen, jupp, hinter der Transformation, da stehe ich jetzt dahinter? Oder sagst du auch, mir muss es gar nicht als Externer gelingen, alle zu gewinnen, aber ich brauche einen Großteil?
Das war mein erster Gedanke. Also wenn, dann schaffe nicht ich es, sondern wir alle zusammen. Mhm. Und jetzt ist mein Slogan Wegbegleiter für Wegbereiter. Das heißt, ich arbeite sowieso nur, in Anführungszeichen, mit zwei Gruppen. Das eine sind die Entscheider, also das Top-Management, die Entscheidungen treffen können, dass es vorangehen kann, und zwar schneller als andere, die nicht so entscheiden können. Und die Menschen, die Wegbereiter sind. Das sind die Visionäre, das sind die, die groß denken, die andere Menschen mitnehmen können, denen Menschen vielleicht auch folgen, obwohl sie keine Titel, Schulterklappen etc. haben. Das sind die zwei Gruppen, mit denen ich arbeite, weil ich fest dran glaube und das auch gesehen habe, dass wenn diese Menschen sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in diese Richtung, dann kommen die anderen schon nach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Jule das damals erzählt hat, aber wir haben ja bei BMW damals 2016 den Connected Culture Club gegründet. Das war eine Bewegung, ein Movement aus der Mitte heraus. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass 1, 2, 3, 5, 8 Menschen auf einmal so viel bewegen, so viele andere bewegen können, damit, ich glaube, wir waren irgendwie 3.500 Follower hatten wir irgendwann auf dem internen Social Network, wo Menschen dann wirklich gesagt haben, wisst ihr was, da komme ich mit, da mache ich mit, wir steuern in die Zukunft. Und das ist, finde ich, schon klasse. Es braucht aber diese Wegbereiter. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, die sind erstens, es gibt nicht so arg, also es ist nicht jeder Mensch will das, und sie sind oft auch versteckt. Deswegen gehe ich mit Unternehmen auch immer auf die Suche, wo sind die Wegbereiter? Also wir definieren Attribute und Eigenschaften, was das Unternehmen als Wegbereiter sieht. Da wäre jetzt zum Beispiel visionär, reflektiert, sieht das große Ganze, will gemeinschaftlich was bewirken, kann Menschen bewegen. Und dann gehen wir auf die Suche im Unternehmen. Wo sind die? Und dann bringen wir die zusammen und gehen dann gemeinsam voran. Und die anderen kommen schon nach.
Das ist wieder ein schöner Link zu dem, was wir da auch in den Transformationen sehen und machen. Ne? Also wir sind da natürlich auch mit den Leuten an einem Scheidertisch, idealerweise mit dem CEO an einem Tisch und definieren dann auch die Ziele. Und ich glaube, das ist auch immer die Person, egal ob CEO oder COO, am Ende ist der Titel da auch nicht entscheidend, aber es braucht tatsächlich, glaube ich, einen, der wirklich sich mit allem, was er hat, da vorne hinstellt und sagt, wir gehen jetzt diese Transformation durch und dann muss es in der Linie, weil das geht auch anders zeitlich gar nicht, brauchst du, wie du sie nennst, diese Wegbereiter, die auch wissen, dass es schwierig wird und die da dann auch durch diesen Sturm auch durchleiten können. Ne? Ich habe vor kurzem mit der Simona tatsächlich einen Podcast aufgenommen zum Thema Leadership versus Management. Und auch ein Simon Sinek sagt, Leadership is not a rank. Ne? Das ist zusammengefasst das, was du vorhin meintest, dass es in einer Organisation ganz oft Menschen gibt, wo andere Menschen hingehen und Fragen stellen, weil sie dort Antworten bekommen. Und diese Menschen haben in aller Regel nicht Head of oder Chief, was weiß ich, ja, Chief Cook Officer oder sowas, haben die einfach nicht auf ihrer Fahne stehen und trotzdem führen sie, ne, weil die Menschen sich dort verstanden fühlen. Ist das auch deine Beobachtung jetzt in größeren Kontexten? Ich bin eher so meistens so in kleineren und mittelständischen Kontexten unterwegs, da ist es noch überschaubarer. Ich vermute aber, dass das in größeren Konzernkontexten nicht anders ist.
Absolut. Und jetzt muss man aber auch mal Menschen in diesen Ranks betrachten. Also da ich ja auch mit denen arbeite und natürlich mein Leben lang auch immer mit diesen Menschen zu tun hatte, weil das einfach die Entscheider sind, ja. Die haben ja ihre Zwänge. Die können bis zu einem gewissen Maße sich so verhalten, dass sie in Anführungszeichen echt sind. Aber es gibt gewisse Erwartungen an sie. Die haben andere, die das nicht haben. Diese Erwartungen haben die weniger. Das heißt, die können echter sein, wo wir wieder bei diesem authentisch sind. Ja. Und Menschen, aus meiner Erfahrung, reflektierte Menschen folgen echten Menschen. Und wir brauchen sowohl auf der einen Seite, dass Menschen, die also ihre Echtheit zulassen, das müssen wir fördern. Und wir brauchen mehr Selbstreflexion aus meiner Sicht, in der gesamten Gemeinschaft und wegen mir auch Gesellschaft. Weil diese Selbstreflexion, je besser ich mich selber kenne, je klarer ich mir im Inneren bin, desto klarer kann ich nach außen kommunizieren und auch vorangehen. Hat das jetzt deine Frage beantwortet?
Weiß ich nicht. Macht auch nichts. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, weil es bei mir auch schon wieder das nächste Thema getriggert hat. Damit sagst du ja auch umgekehrt ein Stück weit provokativ, dass das System, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, also ich sag mal jetzt das ganze Thema Arbeitsmarkt, Konzernstrukturen, da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja ein ganz schöner Moloch entwickelt, den wir so schnell gar nicht gelöst bekommen, oder?
Kannst du das klarer oder noch mal genauer definieren?
Da kommt der Coach bei Silvia raus, finde ich gut. Jeder andere Gast hätte das jetzt nicht präziser haben wollen. Meine Beobachtung ist, dass wir uns in der Arbeitswelt, wir bleiben mal im deutschsprachigen Raum, jeder hat da so ein bisschen seine Erfahrungswerte, haben wir uns in so starre Korsette entwickelt und Hierarchien im Sinne von Macht überlegt, ne, dass es irgendwie in größeren Gebilden funktioniert, aber wir haben noch nicht Hierarchie im Sinne von Struktur und Effektivität genutzt, sondern das ist auch eins der ersten Themen gewesen hier in diesem Podcast jetzt über 2,5 Jahre her, wo ich mit dem Olli Gajek auch aus München, Grüße gehen raus, darüber gesprochen habe, was Führungskräfte, HRler und auch C-Level-Member mehr brauchen, nämlich auf der einen Seite Mut, Empathie und Einfühlungsvermögen. Ich glaube, dass wir, Hypothese, ein System aufgebaut haben, wo wir aktuell, so wie du es formulierst, als Menschen in einer Rolle gar nicht wirklich echt sein können, weil das System uns das anders vorgibt, ne? Und ich übe jetzt keine generelle Systemkritik, also nicht falsch verstehen. Es gibt auch Dinge, die daran gut sind.
Also erstmal würde ich gerne noch ergänzen. Ich bin jemand, der sowohl Hierarchie als auch Macht für positiv hält, wenn sie richtig eingesetzt wird. Also ich glaube, Menschen sind erstmal hierarchische Wesen. Wir werden immer irgendwie die Hierarchie brauchen und sollte es halt nicht missbrauchen. Das Gleiche gilt für Macht. Für mich ist Macht immer Gestaltungsmacht. Wir haben allerdings Macht im deutschen Wortschatz abgespeichert in Richtung Machtmissbrauch. Im Englischen ist es einfacher. Power bedeutet Kraft. Da ist viel mehr Positivität drin.
Ja.
Und mir kam eben noch das Thema mit dem Echtsein. Du hast ja gefragt, in den Systemen. Und für mich, ich mache ja auch einen Vortrag, der heißt, wer fühlt, führt. Ich glaube, dass wir mehr uns selbst zulassen können. Und dass gerade, und ich mag diese klischeemäßige Einteilung nicht, aber dass gerade jüngere Leute das auch sehr wertschätzen und sich dann die älteren Leute, jetzt ich bin 46, ich gehöre eher dann zu den Älteren, dass die dann sich auch trauen, das zuzulassen und das wertschätzen. Mhm. Und ich glaube, das haben wir nicht gelernt. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit meistens Männer in den Entscheiderpositionen. Männer, ist ja auch forschungsmäßig untersucht, wurde nicht so zugelassen, dass Männer Emotionen zeigen dürfen. Deswegen ist ja Fußball übrigens so wichtig, dass alle möglichen Ranges of Emotionen dazulassen können.
Ja.
So, das heißt, ich habe früher oft den Spruch gehört, also Emotionen, Gefühle haben im Business nichts zu suchen. Jetzt sind die aber sowieso da.
Eben.
Und die werden dann einfach nur unterdrückt. Und das kommt raus. Früher hat man das verbucht unter einem cholerischen Chef zum Beispiel. Deswegen glaube ich schon, dass das Thema Emotionen, Gefühle, Echtheit, das kommt immer mehr. Das wird viel verändern, aber das wird noch lange brauchen, weil wir es einfach in der Gesellschaft nicht gelernt haben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, war ein Spruch, den ich als Kind oft gehört habe. Das heißt, Gefühle erstmal raus, Schwamm drüber, weitergehen, stark sein. Ich glaube, das löst sich ein bisschen auf. Ich hoffe es, aber es wird dauern.
Ein anderes Beispiel dafür ist über den Schmerz hinausgehen. Ne? Mhm. Also sowas habe ich zum Beispiel auch gehört, jetzt gar nicht so sehr aus meinem Elternhaus, aber dieses Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Also Indianer ist ja auch wieder klar vom Wording, das sind eigentlich auch nur Männer. Ne? Es gibt ja keine Indianerinnen. Natürlich gibt es die, ne? Aber so wurde halt Sprache ein Stück weit auch genutzt. Und ich glaube, da ist es etwas, da habe ich vor kurzem auch eine Podcast-Episode mit dem Jan Großmann aufgenommen. Auch da gehen wieder Grüße raus, wo er auch klar gesagt hat, wir nennen es jetzt nicht mehr HR, sondern People, weil am Ende des Tages, man kann da immer vielfältig drüber diskutieren. Und wenn es natürlich irgendwie nur neuer Wein in alten Schläuchen ist, ist es natürlich totaler Quatsch. Nichtsdestotrotz, der Begriff Human Resources macht ja mit den Menschen etwas. Ne? Und People, du hast es gerade mit Power und Macht ja auch genannt, im Englischen haben wir in der Sprache nochmal eine andere, wie ich finde, Varietät, Vielfalt der Wörter und das ist der entscheidende Punkt zur deutschen Sprache, die ja sehr klar und sehr präzise ist. Tatsächlich ist es so negativ konnotiert oft bei uns. Ne? Also bei mir zum Beispiel auch das Wort Macht ist eher im negativen Sinne gemeint. Der Begriff Einfluss, was übrigens eins meiner zentralen Motive als Persönlichkeit ist, das wiederum ist eher etwas Positives, ne? Kommt wieder auch darauf an, wie man das einsetzt. Aber ich glaube, dass man bei dem Thema Sprache direkt auch in der Transformation, um die Brücke zu schlagen, natürlich auch direkt Anknüpfungspunkte hat, wie man jetzt gewisse Begrifflichkeiten auch nutzt, gell?
Ja, ich achte auch im Coaching sehr stark auf Worte. Gerade wenn ich mit über Werte eine Session habe, also über die persönlichen Werte einer Person, achte ich sehr, sehr stark, welches Wort nutzt die Person, wie definiert die Person das, mit welchen Worten definiert sie es, weil die Wortwahl schon sehr aufschlussreich ist und uns ja auch prägt. Also ich musste beeinflusst gerade lächeln, weil ja es gibt ja da draußen zig Millionen Influencer. Das hat einen Grund, warum dieses Wort existiert.
Ja, definitiv. So habe ich das zum Beispiel aus der Perspektive noch gar nicht für mich bewertet. Stimmt, aber das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also ich meine, Taylor Swift, aktuell in Hamburg unterwegs, ist die größte Influencerin dieser Welt. Und wenn die sagt, wählt bitte Kamala Harris. Ich glaube, dann werden das sehr, sehr viele machen, ne? Und jetzt ein persönliches Statement. Und das ist auch gut so. Und ich bin kein Amerikaner und ich bin auch kein wirklich großartig politisches Wesen, aber mir ist schon arg, was auf diesem Planeten auch so abgeht. Und das ist wahrscheinlich dann auch einmal die Überleitung oder auch wieder eine Brücke zu dem, was wir gesamtgesellschaftlich beobachten, findet sich auch im Kleineren in Unternehmen wieder, ne, wenn man das so arg voneinander trennen mag. Ich tue das in aller Regel gar nicht, weil ich das für diese Trennungen für bekloppt halte. Das ist für viele, um im Kopf auch für sich Struktur zu schaffen. Das verstehe ich, das ist auch in Ordnung. Nur nichtsdestotrotz können wir uns als Unternehmen nicht dessen verwehren, was gesamtgesellschaftlich in den unterschiedlichsten Ländern gerade passiert.
Ich glaube auch, dass wir nicht mehr nicht politisch sein können. Ja. Also ich habe sehr wohl auf LinkedIn auch Posts geschrieben, wo ich sehr stark mich zumindest gegen etwas Politisches positioniere. Weil ich glaube, das gehört zur Echtheit dazu. Also da muss man natürlich auch mit Gegenwind rechnen.
Und das trauen sich viele nicht. Da sind wir wieder beim Thema Mut und dann sind wir auch wieder bei PersonalerInnen, die nicht den Mut aufbringen, eine starke Meinung zu haben, ne? Und das ist eine der Thesen vom BPM. Jetzt habe ich ganz schön viele Brücken gebaut in diesem Podcast. Das ist ja irre. Aber das ist halt auch die Atmosphäre, die eine Silvia dann schaffen kann, ne? Das ist auch immer vom Gast ein bisschen abhängig, ja? Also starke Meinungen sind gut, ist die These. Aber wir brauchen einen Grundkonsens über die No-Gos am Arbeitsplatz. Und ich glaube, genau diese These, die kann man sich als Personaler vom BPM, ich verlinke das ganz gerne in den Shownotes, kann man sich tatsächlich mal anschauen. Man muss nur in die letzten Jahre reinschauen, hatten wir eine Katastrophe mit Corona. Da sind viele Dinge passiert, die nicht in Ordnung waren und viele Dinge auch passiert, die jetzt was Positives hervorheben. Und das einfach mal in den Kontext zu rücken, ist, glaube ich, enorm wichtig. Wie gehen wir mit der AfD um im Arbeitsalltag? Das sind alles sehr kontroverse Fragestellung und da brauchen wir im HR aus meiner Sicht wirklich eine starke Meinung und dürfen nicht beim ersten Gegenwind direkt umfliegen, weil wir vielleicht irgendwie die Sorge haben, dass wir dann deswegen rausfliegen oder so, ne?
Ja, ich glaube, jetzt, wie gesagt, ich war ja lange auch angestellt, bevor ich mein eigenes Business gegründet habe und HR war immer verrufen, so in der Richtung, also das sind Dienstleister und irgendwie auch nicht so richtig, die wurden nicht so richtig involviert. Ich glaube, dass in HR eine zentrale Rolle für die Transformation von Unternehmen, aber auch der Gesellschaft, dass die das haben. Und deswegen, wenn ich mit Unternehmen zum Beispiel so ein Programm mache, dann hole ich HR oder People and Culture heißt es ganz oft ja jetzt, Mensch und Kultur, dann hole ich die mit, weil das sind für mich auch Wegbereiter.
Ja.
Die haben eine ganz starke Macht, um das Wort mal wieder zu nutzen, Dinge voranzubringen. Dafür, und jetzt kommt es wieder zur Reflexion und zur Echtheit, braucht es aber innerhalb HR ein anderes Selbstverständnis. Das Business sieht momentan, also das ist ein bisschen Klischee und verallgemeinert, aber das Business sieht HR wie ein Dienstleister. Ich glaube, HR has to step up, um das mal auf Englisch zu sagen, mir fällt gerade kein besseres deutsches Wort ein, und sagen, ey Leute, wir sind hier zuständig für die Transformation und wir gestalten das gemeinsam. Das ist mir ganz wichtig, weil da einfach so viel Power drin liegt.
Ich sehe das ganz genauso und in dem einen Projekt, in dem wir gerade mit unterwegs sind, da werde ich natürlich keine Namen nennen, das wäre ein bisschen vermessen und das tut man generell auch öffentlich nicht. Nichtsdestotrotz, weil du gerade sagtest, HR als Wegbereiter, in dem Projekt ist HR gar nicht involviert. Von beiden Seiten, also wirklich von beiden Seiten, ne? Also da hieß es tatsächlich, nee, die binden wir irgendwann später mit ein, die wissen Bescheid. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch einen Mega-Hebel, wenn HR dort nicht steppt up, ne? Also nicht sagt, Moment mal, also es geht hier um eine Transformation, es geht hier um die Menschen, es geht hier um unsere Kultur. Natürlich bin ich damit drin und wenn es nur informatorisch ist, aber ich will damit dabei sein. Das haben die in dem Fall auch nicht gemacht, ne? Weil da ist dieses Klischee oder diese Pauschalität, HR ist Dienstleister oder Serviceabteilung. Das ist noch in so vielen Organisationskulturen so verhaftet und das ist total krass. Und deswegen sind wir wieder beim Inneren, deswegen müssen wir bei den Menschen anfangen und auch bei den PersonalerInnen, die jetzt hier zuhören, weil wenn wir das in uns da die Haltung nicht ändern und ich weiß, wie schwierig das ist, da irgendwie Verhaltensweisen dann auch zu verändern, weil die ja auch wieder beruhen auf Charaktereigenschaften etc. Das heißt, es ist alles wirklich nicht easy, Aber da mal den Mut zu beweisen und zu sagen, wir haben hier ein Change-Projekt im Unternehmen und ich als HR bin nicht involviert. Sag mal, hackt's? wo sind wir denn da angekommen? Und dann einfach mal auf die Reaktion reagieren. Ne? Und in aller Regel freuen sich ja alle, wenn man sich irgendwie involviert. Ne? Aber ich finde, wir haben als HR nicht den Mut und manövrieren uns dann immer ganz gerne wieder, und das ist auch ein roter Faden in diesem Podcast, ja klar, manövrieren wir uns immer eher in die Opferrolle, so nach dem Motto, wir können das ja auch gar nicht können, ne? Hat uns ja auch nie jemand gezeigt. Dann denke ich mir, ja Mensch, aber dann ist es doch jetzt an uns, das mal voranzutreiben.
Ja, und die anderen werden sich ja nicht ändern, nur weil wir das wollen. Also es fängt bei uns an. Und jeder und jede HRler muss quasi mit sich selber, kann sich ja mal selber fragen, okay, was will ich denn jetzt hier in dieser Organisation bewegen? Und finde ich, und das ist das Wichtigste, finde ich andere, die das mit mir wollen, die mit mir diesen Weg gehen, weil auch Wegbereiter brauchen Wegbegleiter. Gibt es im Innen oder Außen Menschen, wo wir sagen, gemeinsam werden wir das hier schon rocken? Weil alleine, ich komme wieder zurück zu meinem Movement damals oder unserem Movement, ich hätte alleine nichts auf die Reihe gekriegt. Es brauchte andere, um zu sagen, wir gehen gemeinsam diesen Weg.
Finde ich auch als Abschlussstatement für unsere heutige Episode, Silvia, klasse. Ich bin genau da auch unterwegs. Ich bin dann meistens derjenige, das kommt jetzt nicht wirklich überraschend für die ZuhörerInnen, für dich als erfahrene Coach auch nicht. Ich bin dann eher der Wegbereiter. Also ich bin quasi das, was du vorhin beschrieben hast, ne? Der Visionär, der die Leute mitnimmt und wo die Leute sagen, oh, dem laufen wir jetzt mal hinterher. Das verkörpere ich auch ein Stück weit. Ich weiß aber auch ganz genau aus meinen Führungserfahrungen und den Rollen, die ich hatte, wenn man was aufbaut, bist du am Anfang immer der Erste. So, das ist einfach so. Aber dann musst du relativ zügig, musst du tatsächlich Leute mitnehmen, die das dann mit dir gemeinsam machen. Und das ist so erfrischend, wenn man dann mit Ideen diskutiert mit seinem Team und die dann auf einmal über sich hinaus wachsen, weil du ein Umfeld aufgebaut hast, das die auch wirklich fordert und fördert. Und dann macht das Ganze halt auch einfach am Ende des Tages einfach nur Laune. Ne? Also diese Laune mit sich alleine zu teilen, ja, kann man mal machen, bin ich aber überhaupt nicht der Typ dafür. Ne? Also ich feiere das immer hart ab, wenn meine Mitarbeitende für irgendetwas so dermaßen abgefeiert wurden. Dann habe ich mich zurückgezogen und gedacht, yes, das war für mich ein Erfolgs- und Glücksmoment. So oder so ähnlich war das. Gut, Silvia, danke dir für deine Zeit. Wir werden natürlich dein LinkedIn-Profil und dich auch als Person bei uns in den Shownotes auch verlinken. Da draußen, wenn euch die Folge mit der Silvia gut gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar unter dem LinkedIn-Post da oder meldet euch direkt bei mir oder bei der Silvia. Denn auch hier Feedback ist das Frühstück für Champions, sage ich immer ganz gerne. Auch wenn ich das jetzt schon 2,5 Jahre mache, gibt es auch bei mir sicherlich noch Dinge, die ich anders machen kann. Ob ich das dann besser machen möchte, das darf man dann mir überlassen. Da habe ich als Podcaster mittlerweile auch schon eine sehr starke Meinung, ne? Was dann auch wieder die Brücke ist zu dem, was sich HRler auch gerne dann abgucken können, eine starke Meinung zu haben, insbesondere in Transformation. Und dann lässt sich das auch gemeinsam wuppen. Danke dir, Silvia.
Danke dir.
Ciao zusammen. Okay.